Wer hier ist, ist nicht im Heim und kommt wieder nach Hause. Ja, und das ist das Wertvolle da. Die Individualität ist genau das, was uns ausmacht. Und das ist jetzt nicht so schwierig für uns, als was man glaubt. Umgekehrt wird es schwieriger. Und dann unterschreiben wir einen Vertrag bei mir und dann sage ich gratuliere. Und dann sagt sie zu was und sage, jetzt können sie endlich wieder Urlaub gehen. Und dann hat sie zum Warnen angefangen, weil in Gesprächen vorher hat sie mir gesagt, sie hat seit 3 Jahren keinen Tag Urlaub gehabt. Es gibt circa eine Grenze, wo ich sage, da müssen wir die Reißleine ziehen, aber die könnte jetzt nicht auf 5, 6 Symptome festnageln. Solange es irgendwie machbar ist für uns, machen wir es.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Alle von uns haben bestimmt schon mal etwas vergessen, wo der Autoschlüssel liegt, was man hätte einkaufen sollen oder in welcher Straße nochmal das neue Geschäft zu finden ist. Das ist völlig normal. Doch wenn sich das Vergessen häuft und die Menschen ihren Alltag wegen dem Gedächtnisschwund nicht mehr meistern können, liegt meist eine Krankheit vor. Die Demenz in ihren unterschiedlichen Formen und Ausprägungen. Gerade Angehörige wissen, wie zeitintensiv und anstrengend die Betreuung von Menschen mit dieser Erkrankung oft ist. Da ist eine gute Unterstützung durch Pflegedienste oder andere Entlastungsangebote enorm hilfreich und auch wichtig. Eine solche Entlastungsmöglichkeit und gleichzeitig eine passende Form der Betreuung für die Erkrankten haben die Elisabethinen Graz am 1. Dezember 2024 von der Caritas übernommen. Das Tagesdemenzzentrum ELISA. Es befindet sich an der Elisabethstraße 31, also in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses und des Klosters hier in Graz, wo wir heute mit unserem mobilen Studio bei Marc Kosche zu Gast sein und über diese spannende Einrichtung reden dürfen. Lieber Marc, herzlichen Dank für die Gastfreundschaft und willkommen im Kaleidoskopleben.
Ja, danke, dass ihr den weiten Weg hier nach Graz auf euch genommen habt. Ja?
Sehr gerne. Sehr gerne. Ich darf dich noch kurz vorstellen. Du bist gelernter psychiatrischer Diplom-Krankenpfleger. Du hast eine Ausbildung im LSF Graz gemacht und dort dann auch einige Jahre gearbeitet, bevor du für 4 Jahre ans Universitätsklinikum bzw. ins Landeskrankenhaus Graz, LKH Graz, gewechselt bist. Ganz genau. Und seit letztem Jahr, also 2024, bist du bei den Elisabethinen. Du warst ursprünglich hier stellvertretender Leiter der Psychiatrie in Eckenberg und bist jetzt seit Ende letzten Jahres Leiter des ELISA-Tagesdemenzzentrums. Genau. Du bist verheiratet, hast eine Tochter mit 6 Jahren und in der Freizeit, hast du uns erzählt, bist du gerne beim Bogenschießen oder Eisbaden.
Das stimmt,
ja. Ja, schön, dass du heute bei uns bist. Danke für deine Zeit.
Ja, sehr, sehr gerne.
Zu Beginn wäre es spannend zu hören für unsere Hörerinnen und Hörer, was ist denn genau ein Demenz-Tageszentrum? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, lustig, dass wir die Hörer ein bisschen so Background-Info geben, wo wir uns jetzt in der Vorbereitung kurz gesprochen haben. Hast du gesagt, die Frage ist eh sicher ganz einfach zu beantworten und natürlich kann man das auf die Schnelle machen. Aber was ein Demenz-Tageszentrum, das ist so unglaublich auf den Punkt gebracht, muss ich damit meinen, sage ich gleich. Demenz-Tageszentrum ist im Grundgedanken wie ein Tageszentrum zu sehen. Das heißt, da können Menschen unter der Woche Montag bis Freitags zu uns kommen. Ja, nur der Unterschied zum normalen Tageszentrum, wir haben uns eben auf Menschen mit Demenz spezialisiert. Das sind ausschließlich Menschen mit mittelgradiger bis schwergradiger Demenz bei uns zu Gast. Ja, und zu diesem Ausdruck auf den Punkt gebracht, was ich damit meine, ist, dass das so in ihrer kleinen Einheit, weil man sich vorstellen, wir kennen oder wir betreuen am Tag höchstens 15 Gäste. Das ist das Maximum, mehr wird es nicht. Ja? Das reicht aber auch mit dem Erkrankungsbild. Ja? Und im Gegensatz zu einer Station oder was wirkt es kein. Aber jeder, der hier ist, geht dann wieder heim am Abend. Ja? Und das ist ja die Krux oft dabei, wenn es da schlechter gehen anfängt. Ja? Wo gehen jetzt hin? Da haben wir es immer schwieriger. Die Angehörigen sind überfordert damit. Viele wohnen in einem Pflegeheim und das zu Recht. Pflegeheime können oft gar nicht leisten, was sie gern leisten würden. Ja, also was mache ich? Ja, und dann gibt es so kleine Einheiten wie das Tagesdemenzzentrum ELISA. Ja, und das gibt's ja schon länger. Also das gibt's ja schon. Ich kenne das schon vor 13 Jahren. Ich war hier zufälligerweise in meinem Ausbildungsreigen damals Praktikant hier. Ja, und wer hier ist, ist nicht im Heim. Und kommt wieder nach Hause. Ja, und das ist das Wertvolle dran.
Du hast jetzt gesagt, Menschen mit Demenzerkrankungen sind bei euch. Mhm. Gibt es da gewisse Aufnahmekriterien? Was muss man haben als Betroffener, damit man überhaupt zu euch kommen kann?
Demenz wäre nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Weil, ja, mit Humor gesehen natürlich. Demenzerkrankung muss diagnostiziert sein. Ja. Es muss Pflegegeld bezogen werden. In welcher Höhe, es ist vollkommen egal. Wir rechnen es ja nicht zum Einkommen. Dazu ist es einfach vertraglich so gemacht. Und Wohnraum in Graz wäre von Vorteil, weil unser Demenzzentrum gefördert ist von der Stadt Graz und vom Land Steiermark. Und bist jetzt außerhalb von Graz, von Graz Umgebung zum Beispiel, was wir auch haben, fallst du um die Förderung von der Stadt Graz um. Mhm. Ja. Und es ist trotzdem noch sehr gut leistbar. Ich bin familiär aktiv in der Pflegebranche verwickelt, also ich weiß, was wo kostet, was Dienste kosten oder so Pflegeheim-Ding. Und unsere Tarife fangen bei 11 Euro irgendwas an, wenigstens pro Tag. Ja. Mhm. Und Spitzensatz 117 Euro. Und irgendwas. Und das ist, wenn man sich mit den Preisen auskennt, was kostet, unglaublich günstig. Ich meine, das kriegen wir natürlich auch nur durch die Förderungen zusammen. Ja. Aber drum ist das so on point. Es ist sozial gestaffelt, es ist leistbar und für das, was du zahlen musst, kriegst du toll was geboten.
Und für diesen Tagessatz kriegt man dann die Betreuung von in der Früh bis am Abend, wenn man wieder heimgeht, inklusive Essen wahrscheinlich, oder?
Da ist alles dabei. Ich kriege die Frage dann oft mit großen Augen gestellt, so quasi, als ob man bei Ryanair wäre und irgendwo für jedes Drum mehr ist dann irgendwas extra zum Zahlen. Nein, das ist dann wirklich gewesen. Es ist es wirklich gewesen, dass das Rundum-Package, das, was ein ganzer Tag bei mir im Elisa beinhaltet, ist da dabei, ja. Und es ist ja ein schöner Gedanke, dieses sozial gestaffelt. Umso weniger Einkommen du hast, umso weniger hast du zum Zahlen. Mhm. Ja, weil sonst wäre das wieder nur irgendwas, was du dir als Gutverdienender leisten könntest. Und das geht dann, glaube ich, ein bisschen am elisabethinischen Gedanken vorbei.
Und wenn jetzt eure Gäste, wie du sie nennst, kommen, wie sieht da ein Tag aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Unterschiedlich. Also es ist sehr unterschiedlich, wie die Leute zu uns kommen. Also ich habe schon Leute gehabt, die sind einfach bei mir im Büro quasi drin gestanden. Hallo, wir sind hier da und meine Mama habe ich schon mit. Gell? Wir haben gehört, dass es euch gibt. Gell? Das ist mir fast am liebsten. Das ist ganz lustig. Ja. Aber in meisten Fällen werden wir durch Ärzte oder Ähnliches, wir zugewiesen, die rufen an bei uns und haben so eine Ahnung von dem, was wir sind. Ja. Und viel Angst oft. Und ich mache mit ihnen dann so einen Schnuppertag aus, einen Probetag. Und so, kommt vorbei, ja. Das ist bürokratisch ganz flach gehalten. Also, wenn ich weiß, die haben eine Demenzdiagnose, das reicht mir, dann kommen sie vorbei und schauen sich das einmal einen Tag lang an. Also, sie kommen mit ihren Verwandten, die bringen sie und die Verwandten dann immer so spätestens nach einer Stunde zu gehen, ja. Die können sie oft fast nicht lösen, ja. Also ein bisschen aus einem schlechten Gewissen heraus. Also, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie jetzt geht, weil derjenige, der da ist, der muss ein gutes Gefühl haben, alleine, wenn er da ist. Ja, und der muss spüren, das ist ein gutes Platzerl, das ist ein guter Ort. Ja.
Das ist ja fast wie im Kindergarten, oder? Wenn man, also ich kann mich so erinnern, wie wir unsere Kinder das erste Mal in den Kindergarten gebracht haben, da war es auch nicht immer einfach, dass man dann loslässt und die Kinder dort lässt.
Ja, ich höre den Begriff öfter mal, weil es auf einer ganz einfachen Struktur das Grundgerüst erklären könnte, was das ist. Ich vermeide es nur, weil es mit Erwachsenen abschätzig klingen könnte. Mhm. Ja, aber als Vater einer jungen Tochter verstehe ich vollkommen, was meinst du damit? Und ja, genau.
Ich finde es spannend, du hast gesagt, eben die Leute sollen sich wohlfühlen, natürlich. Mhm. Jetzt ist bei Demenzerkrankungen ja aber typisch, dass die Leute sich schwer tun, sich zu erinnern, und sich an Neues zu gewöhnen. Wie ist deine Erfahrung? Können Sie das, je nach Stadium der Demenz, sich dann wirklich da angewöhnen und wissen, ah ja, genau, ich komme immer am gleichen Tag oder weiß nicht, mehrmals die Woche vielleicht dahin? Oder ist es immer wieder was Neues für die Gäste?
Ja, die Kunst von einem Demenz-Tageszentrum zu leiten, ist die, ja, jeder kommt ja mit der Demenzerkrankung her und die ist in unterschiedlichsten Formen ausgeprägt, wirklich von Gast zu Gast unterschiedlich. Und da sitzen 15 Leute am Tag bei dir und jedem geht's anders, ja. Und demente Leute wirken oft sehr gestresst oder ihr wisst ja, die haben diesen Gehdrang, die wollen weg oder suchen irgendwas manisch 3-4 Stunden. Und ich lade immer jeden gern ein, der kann unangekündigt zu uns ins Elisa reinkommen und dann soll er einmal vom hinteren Ende bis einmal vor uns sonst im Garten durchgehen und so einfach mal gespüren, wie es hier ist. Und hier ist es ruhig. Ja, jetzt nicht Pflegeheim ruhig, wo hier nichts passiert und einfach alle nur sitzen und aufs nächste Essen warten, sondern es ist eine entspannte Ruhe, ja. Und wie kriegt man das hin, ja? Und wie fühlen sich die Leute hier wohl? Das ist zum größten Teil meinen Mitarbeitern zu verdanken, die diesen Spirit vom guten Platzerl mitleben mit mir, ja. Und ich empfehle den Leuten mittlerweile immer, dass sie Minimum 2 Tage die Woche kommen. Ja, jetzt nicht nur aus einem wirtschaftlichen Aspekt für uns, sondern dass dieser Ort in ihnen ein Begriff wird. Ja, weil die sind dann bei uns und haben oft kein Gefühl, was ist denn das hier jetzt eigentlich schnell? Wer sind denn die Leute? Was ist das für ein Platz? Und vielleicht haben sie sogar ein Ich-Problem-Gefühl, so wer bin denn ich eigentlich? Und bin auf einigen Ebenen verstört, ja. Und dann müssen die aber das Gefühl haben, aber hier ist es ruhig. Hier ist es nett. Die Menschen, die mich anschauen, sind nett. Die sind ruhig. Und wenn ich was nicht mag, dann wird auf das eingegangen. Oder warum die wissen auf einmal was mir voll gefällt. Und, dann machen wir genau das. Und so haut das dann hin, ja. Also, wie schafft's denn das bei so viel Leid, so individuell auf irgendwen einzugehen? Und ich sage, es wäre viel schlimmer, wenn wir ein enges Korsett hätten, nachdem wir arbeiten müssten. Die Individualität ist genau das, was uns ausmacht. Und das ist jetzt nicht so schwierig für uns, als was man glaubt. Umgekehrt wäre es schwieriger. Ja.
Individualität, das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Angebote, die sie anbietet, tagsüber für eure Gäste? Oder was passiert da so im Tagesdemenzzentrum?
Es gibt natürlich eine grobe Struktur, muss natürlich geben. Irgendeinen Ablauf müssen wir schon haben. Ja, die wird grob umrissen so ausschauen. Die Leute kommen in der Früh zu uns. Wir sperren ab 8 Uhr auf. Man kann einen Punkt auf der Tür stechen. Das tun auch einige. Ja, die können dann bei uns frühstücken zum ersten oder zum zweiten Mal. Ja, oder mal aufs erste Tratscherl heute einmal vorbeikommen. Wir starten mit einer Zeitungsrunde. Das ist einfach mal so, die Leute ins Hier und Jetzt zu holen und einfach mal sagen, heute ist der Tag, heute ist das Jahr, das und das passiert gerade in der Welt und einfach mal kurz einen Akzent zu setzen. Es geht nicht dauernd darum, alle hier ins Jetzt zu saugen und so, die Leute aus der Demenz rausziehen zu wollen. Das funktioniert nämlich sowieso nicht. Ja. Und ich habe dann so ein tolles Sammelsurium an Berufsgruppen. Also ich bin ja selber Diplom-Krankenpfleger, psychiatrische Pflegefachassistentin, Diplom-Sozialbetreuer, Fachsozialbetreuer und eine Ergotherapeutin, die jeden Tag bei uns ist, ja. Und die lassen sich immer wieder ganz, ganz tolle Gruppen, Sachen, Veranstaltungen, Themen einfallen, ja. Und das wird wöchentlich und in der Woche auch nochmal immer wieder umstrukturiert. Was macht man heute? Und da setzen wir uns wirklich mit der Liste zusammen. Ja, wer kommt denn morgen? Ja, und weil das schon so ein enges Verhältnis ist, wissen wir, das funktioniert da, das eher weniger. Ja, was haben wir für Jahreszeit, was ist denn gerade aktuell, was ist denn für Thema aktuell? Und dann machen wir das. Heute haben wir ja Mittwoch, ja, und zufällig hat es bei uns eingependelt, dass wir Männermittwoch haben. Warum auch immer, also das war nicht gewollt, das ist Zufall, aber vielleicht ändert sich es heute, wenn heute die erste Dame, die Mittwoch schnuppern gekommen ist, also die sprengt es dann endlich auf. Aber auf jeden Fall haben wir den Mittwoch ganz anders gestalten können als alle anderen Tage, auch von den Themen her. Ja, ich war jetzt gerade bei uns in Graz, ist natürlich, es gibt 2 Fußballclubs, Sturm Graz und den GRK, ja, und habe die angerufen und habe gesagt, wer wir sind und was wir machen und ob die nicht Sachen für uns haben, alte Fahnen, alte Trikots oder irgendwas, weil das ist weit zurück in die Jugend, Kindheit oft verankert. Und die haben gesagt, ja natürlich, super coole Geschichte und so, ja. Und Männermittwoch mag ich auch sehr gerne und hängen mal die Sturmer GRK-Fahnen da und wir reden über Fußball oder irgendwas. Und ja, genau.
Und kannst du dann mitdiskutieren, wenn die Gäste über die Spieler von vor 50 Jahren dann zu diskutieren anfangen?
Die Spieler nicht. Ja. Das nicht, aber ansonsten über die alte Zeit, wenn wir es so nennen wollen, schon, weil ich bin auch, also bevor ich diplomierter war, war in der Altenpflege tätig, ja. Mir hat das fasziniert. Ich bin vor kurzem mit einer Kollegin geredet und gesagt, ich rede einfach gern mit euren Leuten. Ich habe das früher schon gern. Ich höre mir die Geschichten gern an. Ich sitze mit meiner 6-jährigen Tochter und schaue mir alte Filme aus den 70er, 80er an. Also das weiße Röstl am Wolfgangsee. Das ist einer unserer Lieblingsfilme und mein Handy klingelt an. Ja. Also das hat alles noch so viel Geschichte und Spirit und Gefühl. Und das ist eine tolle Zeit. Und von denen kannst du viel erfahren und lernen. Mhm. Ja, aber bei Spielernamen, nein. Ja, obwohl ich großer Sturm Graz-Fan bin, aber da hört es auf. Ja. Nein, so weit geht es leider nicht.
Du hast vorhin schon angedeutet, dass ja eben Demenz so individuell ist, wie der Mensch auch individuell ist. Gibt's, und es gibt ja auch eben sehr viele Facetten von dieser Erkrankung, gibt es auch, ich weiß nicht, ich spreche jetzt irgendwie von Frontallappendemenz oder so, wo die Persönlichkeit sich verändert.
Ja.
Also gibt es auch Demenzformen, wo ihr sagt, na, diese Person können wir leider nicht bei uns aufnehmen, weil sich das nicht verträgt mit der Struktur. Gibt es das?
Das habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Gell. Ich bin ein psychiatrischer Krankenpfleger und ich komme aus der Akutpsychiatrie, gell. Also wo die Leute wirklich im schwersten psychischen Ausnahmezustand zu ihnen kommen. Ich war damals auf einer Aufnahmestation, ja, also mit einem großen geschützten Bereich, einem großen offenen. Und meine Toleranzgrenze, was psychische Ausnahmezustände angeht, ist eine sehr hohe. Ja. Und zufälligerweise auch so die Hälfte von meinem Team war auch auf Psychiatrien. Ja. Das heißt, das ist gleich, ja. Also für mich in meinem Kopf, und ich habe es zumindest, mir fällt jetzt auch nichts ein und ich habe es noch nicht erlebt, gibt es nichts, wo ich sage, die Demenz wirkt sich jetzt psychisch so und so aus und das sprengt den Rahmen. Das wäre eher so die Herausforderung. Also ich würde nie nachsagen, was die Komponente angeht. Er soll mir kommen und dann schauen wir es uns an und schauen wir, ob man das nicht immer mal Ecken besser machen können. Und das passiert sehr, sehr oft. Also das Verhalten zu Hause bei den Angehörigen und das Verhalten bei uns ist oft wie Tag und Nacht, schon am ersten Tag. Ja, also das wäre nie für mich in meinem Kopf ein No-Go-Kriterium. Da geht es eher um körperliche Geschichten. Wenn die körperlich schon so beeinträchtigt sind, dass sie so viel Unterstützung brauchen, wo ich sage, das können wir als Tageszentrum nicht leisten, er wäre bei uns dann auch unterversorgt auf eine Art und Weise, da muss ich ablehnen. Das habe ich erst einmal machen müssen und da haben wir lang gerungen. Also das wägen wir wirklich gut ab und probieren es. Mhm. Aber die psychische Komponente ist für mich kein Ausschlusskriterium, auf gar keinen Fall.
Mhm. Und gibt es aber auf der anderen Seite Menschen, die, also Betroffene, die einmal zu dem Schnuppertag kommen und dann sagen, na, das kann ich mir nicht vorstellen oder das ist nichts für mich? Oder
Ja, haben wir immer wieder. Und das liegt jetzt nicht daran, dass das die Einrichtung an sich jetzt abschreckend ist. Das ist eine voll nette Einrichtung. Also das war es ja schon vorher, bevor ich Leitung geworden bin, auch schon vor 13 Jahren. Das ist eine tolle Einrichtung. Also wenn ich mal Demenz habe und das Platz halt gibt es nicht und dann klatsche ich in die Hände und bin froh, hierher zu kommen, es ist eher die Angst. Also jetzt ist die Demenzdiagnose gestellt worden und das ist meistens in dieser Anfangsphase der Demenz. Ich bin noch halb gesund, merke, dass die Veränderung passiert, das stresst mich. Vielleicht weiß ich ja, das ist nicht aufhaltbar, weil das ist es ja auch nicht. Ja. Und jetzt wäre in der Einrichtung steckt. Okay, und das macht einfach nur Stress. Und ich habe erst letzte oder vorletzte Woche so ein Gespräch gehabt zum Schnuppern. Die Gattin ruft mich an, mein Gott sei Dank, wie wir erfahren, sie gibt's, gell? Und ich kenne jemanden, der kommt, ich weiß, das ist ein gutes Platz und unbedingt, und die wollte quasi schon einen Telefonvertrag unterschreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, um wen geht's denn eigentlich? Gell? Ja, ihr Mann. Und sage ich, ja, wie steht denn der dazu? Und dann ist ruhig geworden am Telefon. Ja. Ja, das ist eher schwierig. Also da probieren wir es eh schon seit einem Monat. Und dann habe ich gesagt, ist er da? Ja, und sagt sie, ja, schalten Sie das Telefon auf Lautsprecher, bitte. Ja, und dann habe ich mit dem Mann reden angefangen. Ja, und so ein ehrliches Gespräch von Mann zu Mann hat ihm die Angst genommen. Ja, und ich gesagt, ich komme so vorbei, Sie machen sich da ein paar gute Stunden und wenn Sie ihnen nicht taugt, dann gehen Sie wieder heim, Ende im Gelände. Sie brauchen sich hier nichts fürchten. Ja, und er mir erklärt, was wir hier machen, das nimmt dann Angst. Und spätestens, wenn Sie hier sind und ein, zwei Stunden verbraucht haben, ist die Geschichte gegessen. Ja, dann ist es vorbei mit der Angst. Und dann merken sie auch, okay, das ist ehrlich, das ist jetzt nicht Verkaufsblabla gewesen, damit ich jetzt hier hinkomme und bei denen sitze, sondern das ist wirklich ein guter Ort. Ja. Und eigentlich ist es öfter dann so, dass die Leute ihre Tage erhöhen, anfangen oder die Angehörigen dann ein, zwei Stunden sitzen bleiben, wenn sie kommen oder kann ich mal meine Freundin auch mitnehmen oder so. Also das nimmt dann ganz andere Züge recht schnell an meistens.
Wie intensiv ist die Zusammenarbeit mit den Angehörigen? Also jetzt nebst dem Erstkontakt und so, wenn dann die Leute länger zu euch kommen, beschränkt sich das auf ein, wir holen unseren Papa oder unseren Mann oder Ehefrau ab und bringen es wieder oder gibt es da auch mehr?
Der Kontakt ist sehr intensiv. Habe ich ja leicht unterschätzt, muss ich sagen, weil ich das Amt übernommen habe, mir ist schon klar gewesen, aber das Ausmaß an Unterstützung, was die brauchen, das habe ich erst kennengelernt mit der Zeit und die brauchen sehr viel Unterstützung. Die kommen in einem vollkommen psychischen Ausnahmezustand oft zu uns, ja, und sind auch schon mit ganzen Kleinigkeiten überfordert. Wie kriege ich Pflegestufen, wie komme ich zu der Diagnose, wie mache ich dies, wie mache ich das, alles ist digital, die Leute sind alle schon älter, wie mache ich das, wo finde ich die Leute, wo ich hin muss, und jetzt sehe ich immer schon so als kleine Pflegekrake, so Vernetzte, und los die Leute zur richtigen Stelle und mache natürlich auch viel Aufklärung, was die Krankheit an sich angeht, ja, und allein, dass es uns gibt, macht ihnen schon oft sehr viel auf und sagen, okay, boah, da könnte was sein, was mir wieder ein bisschen Freiluft gibt, ein bisschen mehr Luft daheim, und ich muss den Papa, die Mama oder sonst wen jetzt nicht ins Heim schicken, aber ich bin vollkommen am Ende. Ja, eine Geschichte dazu war vor zwei, drei Monaten eine kroatischstämmige Tochter, und ich sage, ob die Mama kommen kann, sie spricht aber nur Kroatisch, kein Wort Deutsch, war die erste Dame, die wir gehabt haben, eben mit ausländischer Sprache und überhaupt kein Deutsch, keine zu, ja sicher, schauen wir mal, gell? Und das hat dann funktioniert, und dann unterschreiben wir einen Vertrag bei mir, und dann sage ich, gratuliere. Und dann sagt sie zu was, und sage, jetzt können wir endlich wieder Urlaub gehen. Und dann hat sie zum Warnen angefangen, weil in Gesprächen vorher hat sie mir gesagt, sie hat seit 3 Jahren keinen Tag Urlaub gehabt, keinen Tag. Nix, es geht einfach 24/7. Und ich habe gesagt, jetzt können wir ins Urlaub gehen. Ja, also da ist ganz, ganz viel Arbeit nötig, und das ist auch ein geschlossener Kreis. Also es muss den Verwandten gut gehen, es muss den Betreuten gut gehen. Wenn eine Seite Schlag hat, nimmt es die andere mit. Das ist, ich habe das vor kurzem jetzt auf dem Forum gehört, Demenz ist eine Familiendiagnose. Und haben wir gedacht, besser könnte man es nicht beschreiben. Ja.
Und was macht es dann mit der Familie? Also es gibt Entlastung, das ist schon klar, aber verändert es auch was vom Familiengefüge oder von der Situation des Betroffenen in der Familie?
Im besten Fall, aber das ist ganz individuell von der Persönlichkeit der Familie abhängig. Ja? Die Entlastung findet statt, auf jeden Fall, das tut sie. Was für Auswirkungen das daheim dann hat, ist schwierig, weil ich bin selber, also mein Opa hat auch seit über 10 Jahren Demenz, und das ist quasi der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und ich war noch viel jünger, wo er dement worden ist, und ich mit diesem Wort und mit dieser Krankheit auch nicht so viel anfangen können. Und ich war so wütend auf die Erkrankung, dass es mir diese Gespräche nimmt, die ich mit meinem Großvater immer führen wollte, wenn ich älter bin. Also Demenz nimmt dir was von einem anderen Menschen, ja. Und nur weil der jetzt da irgendwo am Tag ein gutes Platzerl hat, macht es diese Wunde nicht wieder zu, und manche spüren das stärker und manche schwächer. Ja. Mhm. Auch wieder so ein Gespräch gehabt mit einer Dame, die war nie lang bei mir. Hat sie nur kurze Anliegen und alles ein bisschen unterkühlt, so ist es mir vorkommen, und dann haben wir es endlich mal dazu gekriegt, dass bei mir im Büro sitzen geblieben ist, und dann haben wir 10 Minuten geredet, dann hat sie geredet, und dann habe ich gewusst, jetzt sind wir auf einer ehrlichen Ebene. Jetzt reden wir mal über die Geschichte, um was es wirklich geht, wo die Emotion, die als Tochter zum Vater, den sie verliert, dahinter steckt. Ja? Und erzählt mir das alles und habe es dann versucht, für sie in einem Kontext zu setzen, der Papa ist nicht verloren, er ist auch noch da. Hätte der Papa Krebs, würde man das jetzt nicht so hinterfragen, wie es aber Demenz hätte. Ja, also er ist da, aber es verändert sie, so wie das ganze Leben verändert, und es wäre ratsamer, sich das so zurechtzudenken, dass ich ihn jetzt verändert begleite. Aber er ist da. Es ist nicht so wie in die Filme. Also es ist nicht wie Honig im Kopf oder irgendwas, dass dieser klare Moment kommt und ich plötzlich das ganze Wissen wieder zurück habe. Das ist es nicht. Aber man verliert den Menschen nicht komplett. Er verändert sich, ja, natürlich. Ja, aber man verliert ihn nicht. Man lernt ihn nur anders kennen. Und auch das kann auch spannend und auch lustig sein. Ist nicht nur traurig, ja. Also mein Opa schiebt hin und wieder Ansagen, ja, die sind bewundernswert, ja, und hat auch ein bisschen was von seiner Sturheit genommen und hat mehr Gelassenheit gebracht, komischerweise, ja.
Und ich bin ja selber Krankenschwester, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute natürlich Situationen haben, die sie belasten oder stressen, das hast du auch gesagt, aber sie haben auch Situationen, wo sie einfach glücklich sind, und das in einer Ausgelassenheit, die sie manchmal so nicht hätten, wenn sie die Demenz nicht hätten. Also das habe ich schon oft erlebt, dass sie da einfach so lachen können und so, oder sich an kleinen Dingen, wir hatten da früher mal eine Katze auf Station, eine Frau, die hat die Katze geliebt. Das war ihr Highlight jeden Tag, wenn die Katze 2-3 Mal vorbeikam, hat sich jedes Mal gefreut. Und da habe ich gedacht, ja, das hättest nicht, also das ist so ein Lebensgefühl, ein anderes.
Ja, Demenz enthemmt ja in einem gewissen Satz, und es kann halt in beide Richtungen gehen. Es kann negativ enthemmen, ja, und in das extrem umschwanken oder auch ins Positive. Also ich habe da so eine Dame Hinterkopf, natürlich anonymisiert jetzt da, Frau S., aber wenn die da ist, da freue ich mich schon jeden Tag früh, das ist so eine Spaßkanone, gell, und also die könntest du in so einen Heirigen einstellen und die da die 50, 60 Leute unterhalten und bringt eine gute Stimmung mit und hat da den Mut zu sagen, was sie denkt, sagen wir so, aber auf eine sympathische Art und Weise, ja. Und wenn du es so hast, ist es natürlich ein Glückstreffer. Das ist natürlich super, besser kann es nicht laufen. Ja. Aber da ist es meistens, da sind wir schon meistens in einer mittelgradigen Demenz, weil in der leichtgradigen, in dieser Umgangsphase, da ist meistens keiner happy, weil da merkst du, dass die veränderst. Ja. Dann gibt es so eine Phase des Kampfes und des Umwandels und wenn der passiert ist, dann kehrt einmal Ruhe ein.
Und wenn das dann weitergeht in eine schwergradige Demenz, läuft es dann darauf heraus, dass sie doch irgendwann in eine stationäre Betreuung gehen müssen oder nicht unbedingt?
Nicht unbedingt. Also die schwergradige Demenz ist ja sogar ein Aufnahmekriterium bei mir, mittelbeschwissene Zielgruppen. Gell? Bei mir ist das nur, wenn es körperlich zu extrem wird. Egal wie weit die kognitiv abbauen, das kriegen wir hin, ja. Und wir garantieren einen besseren Alltag, als wenn du ihn irgendwo in einer Einrichtung festsitzt und hoffen musst, dass die Schwester für die nächste Stunde irgendwann mal 10 Minuten Zeit hat oder irgendwas. Ja.
Aber eben jemand, der viel Pflege braucht, das könnte dann eben doch nicht leisten. Oder der jetzt nicht mehr oder bettlägerig ist oder so Sachen, das geht halt einfach dann nicht bei euch, nehme ich.
Nein, das können wir nicht. Und nachdem ich ja selber Altenpfleger bin und so, wir selber hadern müssen, wo ziehe ich die Grenze? Also wo mache ich das? Aber ich muss sie ja irgendwo ziehen, weil ich bin eben ein Tagesdemenzzentrum und kein Pflegeheim auf Demenz spezialisiert. Ja. Und auch zur Qualität, wieder zu Lasten der Qualität der anderen Gäste fallen. Ja. Aber die Grenze schwimmt ein bisschen. Also ich habe so ein, zwei Fälle, die wir betreut haben. Einer ist leider letzte Woche verstorben, ja, und war aber sehr, sehr knapp. Also sehr, sehr knapp bis zu seinem Tod bei uns. Und da habe ich mir gedacht, so mal aus diesem Alltagsgeschäft ausgerissen wieder, daheim gewesen und habe zu meiner Frau gesagt, siehst eigentlich ein Wahnsinn, wie körperlich beeinträchtigt er auch schon war, geistig auch, und aber bis auf 3 Wochen vor seinem Tod war er bei uns und nicht schon ein halbes Jahr vorher in irgendeiner Einrichtung. Und haben wir gedacht, da können wir stolz drauf sein. Ja, also schau mal, es gibt circa eine Grenze, wo ich sage, da müssen wir die Reißleine ziehen, aber die könnte jetzt nicht auf 5, 6 Symptome festnageln. Solange es irgendwie machbar ist für uns, machen wir es. Ist eher, wenn es der Lebensqualität vom Gast zu Schaden kommt. Wir kennen schon, wir sind Krankenschwestern, ja. Krankenpfleger, Krankenschwestern, wir sind schon einfallsreich, wir lassen, irgendwie schauen wir schon, dass das hinhaut, aber wenn ich merke, das tut er nicht mehr gut und das ist nicht mehr die adäquate Umgebung, die er braucht, dann ziehe ich die Reißleine und sage, jetzt müssen wir uns nach was anderem anschauen, was wir ihm gut fühlen.
Mal her, so wenn du erzählst vom Tagesdemenzzentrum, dass du dafür brennst, was waren die Motivation für dich, dass du diesen Job übernimmst, der Leitung des Tagesdemenzzentrums?
Fügung. Zufall würde ich es nicht nennen, weil das glaube ich nicht mehr. Fügung, ich bin ja zu dir, diese Bedienern kommen fast auf den Tag genau vor einem Jahr jetzt, wie wir da reden, ja, und war in Eckenberg auf posttraumatische Belastungsstörung und habe gerade eine Lebensphase gehabt, wo ich mein Leben jobmäßig eigentlich runterfahren wollte. Bin aus der Uniklinik gekommen und das war sehr stressbehaftete Zeit. Die Geschichte ist da einfach nicht rund geworden für mich, ja. Und bin dann zu die Elisa bedienen und habe ja schon viele Schwestern gekannt, die auf dieser Station gearbeitet haben, haben mich gleich sehr wohl gefühlt und habe eine Chefin gehabt, mit der gleich auf einer Wellenlänge war. Das Thema hat mir getaugt und ich habe mein Arbeitsmaß reduziert und wollte gerade eine Ausbildung zum Atemtrainer machen, also noch mehr in die Entspannung rein. Und dann ist quasi diese Bombe geplatzt bei einer Besprechung und meine Chefin gesagt, sie geht mal interimistisch und übernimmt das Elisa. Und jemand müsste die Station der Wahl mal hier so vertreten, leiten. Und dann habe ich mir gedacht, das wollte ich eigentlich nicht mehr. Also eigentlich wollte ich weg von dieser stressbehafteten Geschichte, so wie ich es aus dem LKH kenne. Aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, das ist hier der richtige Platz. Ja, und dann so ein Hirn gegen Bauchgefühl ein bisschen gekämpft. Und ich habe mir gedacht, nein, das fühlt sich so an. Ich glaube, die Lieseln sind der richtige Platz dafür. Eckenberg ist der richtige Platz. Es ist die richtige Zeit. Mach's einfach. So ist es dann passiert. Da war Elisa noch immer kein Thema für mich, aber es war ja interimistisch gedacht von meiner Chefin. Und so war es, die hat dann quasi Heimweh gekriegt auf ihre Station, die hat ja mit aufgebaut, jahrelang. und ist dann zurückgekommen und ich habe mir dann gedacht, na gut, ich werde jetzt hier Stellvertreter sein und dann rocken wir die Bude weiter in Eckenberg. Gell? Und ich glaube, ihr ist es zum Verdanken, sie hat meinen Namen dann fallen lassen. Und das war sehr unerwartet für mich, weil mir gedacht habe, es wird genug Leute in zweiter Reihe geben bei den Elisabethinen und das wird quasi mit einem Augenzwinkern besetzt sein und dann war es ich. Und da habe ich gewusst, das soll so sein. Ich kenne Elisa von vor 13 Jahren aus der Ausbildung, habe das geliebt, das Praktikum. Und wo ich in der Zeitung gelesen habe, die machen zu, habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein. Das ist so eine kleine Einheit, gell? Und die bringt so einen Mehrwert. Wie kann die zusperren? Das ist so gut gelaufen. Ja? Und dann habe ich ein paar Wochen später mal gelesen, die Elisabethinen übernehmen. Und dann habe ich gedacht, ja, das passt ja super. Also schau hin und handle, kann man nicht besser leben als das, gell? Spitze. Und ja, dann ist mein Name vorgeschlagen worden und dann habe ich gesagt, wenn es so sein sollte und das ist so hinauskristallisiert, dann sind die richtigen Umstände mit dem richtigen Arbeitgeber geschaffen, wo ich sage, da haue ich die Energie ein. Das ist mir, weil Arbeit ist es ja trotzdem, gerade was aufzubauen. Mhm. Ja. Und ich wollte in keine Überarbeitung mehr reinkommen, in so eine ungesunde Überarbeitung. Und jetzt ein Jahr später auch, sehe ich das als richtigen und tollen Schritt und das hat sich so fügen müssen. Ja, ich kann mich erinnern, in Eckenberg, so kurze Anekdoten, wenn ich zum Lift gegangen bin, ist ein riesen Kruzifix hängt, 2 Meter Kruzifix hängt immer da und habe dann drin wieder angefangen mit so Bekreuzigen, bevor ich in diesen Lift einsteige und das hat dann mal wer gesehen, der war so, du, wieso bekreuzigst du die dauernd so quasi, oh Gott, hilf mir, was da heute passiert. Und dann haben wir gesagt, nein, du lass mich einen guten Tag haben und die Leute, die da sind, wir können alle Hilfe brauchen. Die brauchen unsere und ich kann auch Hilfe von oben brauchen und quasi lass mir ein bisschen helfen, ein bisschen was Gutes zum passieren. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt kommt was Gutes zurück einmal, so ganz Belohnungszucker. Und man dachte, danke, nehme ich gern. Ja.
Und dein Team, du hast uns vorher schon gesagt, es ist sehr, sehr vielfältig, viele unterschiedliche Berufe sind oder Ausbildungen sind damit dabei. Wie groß ist das Team? Wie viele Leute arbeiten?
Das Team ist klar. Mit mir sind das 6 Köpfe. Mhm. Ja. Aber auch, weil wir viel Vollzeitäquivalente bei mir haben. Und das ist aber auch super. Also die sind handverlesen. Das müssen sie auch sein. Also die sind schon vor mir handverlesen gekommen, waren, bevor ich gekommen bin. Und das war ja was, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich mir lieber selber gern ausgedacht, weil ich gewusst habe, wie wichtig dass das ist für den Bereich. Aber die sind, gleich wie Elisa, so on point, die sind so perfekt. Also rückwirkend würde ich mir die gleichen Persönlichkeiten alle noch einmal aussuchen. Ja, die haben alle das richtige Gespür dafür, die Profession hin und her. Wenn's das menschlich nicht auf die Reihe kriegst, die einzuführen und da übertrieben ausgeprägtes Empathiegefühl nicht hast, was du da brauchst, dann haut das nicht hin. Und du musst in deiner Emotion ehrlich sein, gerade bei Dementen. Also wenn so dieses ganze Ich-Gefühl und alles verloren geht, die kriegen ja solche Antennen für alles, was Emotionen und was Gefühle hat. Und wenn das gekünstelt ist, merken die, da stimmt was nicht. Mhm. Da ist irgendwas ist ungereimt. Und dann werden sie unruhig und nervös. Und das sind dann solche Institutionen, wo du denkst, wieso läuft es denn da nicht? Auf solche Ebenen fängt es an. Ja, aber die muss gespüren. Das muss da was sagen, wenn ich dir das erkläre. Und es ist schwer, jemanden zu erklären, der das lernen will, aber nicht in sich trägt. Also du brauchst Leute, die von sich aus sagen, ich verstehe schon, was es geht, ohne dass man wer sagt. Und die habe ich.
Sehr gut.
Ja.
Es ist voll spannend, dir zuzuhören. Es ist wirklich bewegend, dass es dich auch so bewegt. Das ist schön. Uns würde in unserer letzten Frage, und wir stellen dir jedem Gast bei uns im Podcast auch interessieren, was ist denn die Inspiration für dein Leben, privat wie auf der Arbeit?
Ja, das haben wir gestern mal kurz geredet in der Vorbereitung, gell? Und dann haben wir doch Gedanken drüber gemacht, da habe ich gesagt, das habe ich spontan. Also, das ist wirklich schwer zum Sagen und irgendwas Langweiliges würde jetzt die Hörer da auch nicht um die Ohrwascheln hauen. Aber was mich inspiriert oder motiviert, privat wie beruflich, das ist eine gute, nette Umgebung mit netten Leuten, die was Gutes tun wollen. Ja, und das ist so der Keimboden, wo ich mich wohlfühle. Und das inspiriert, motiviert, / mich total. Ja, und das sind so die Bereiche, wo ich mich umgib. Und was anderes tue ich in meinem Leben auch nicht mehr. Also irgendwann trifft man so die Entscheidung, das mache ich und das mache ich nicht mehr. Mhm. Ja, und das mache ich privat wie beruflich. Ja, und ich habe es jetzt, privat habe ich schon gehabt und hier habe ich es jetzt beruflich gefunden.
Sehr gut.
Ja.
Schön. danke Marc für deine Zeit und für den Einblick ins Tagesdemenzzentrum ELISA.
Ja, danke für eure Zeit. Ja,
sehr gerne. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen, oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.